Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei. Dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und vor allem freue ich mich, dass ich heute nicht alleine bin. Ich habe eine ganz besondere Podcast-Gästin heute hier und ich habe mich schon so lange auf dieses Interview gefreut. Heute bei mir ist Mirjam Jansen, Expertin für digitale Kommunikation im Gesundheitswesen. Ganz spannend. Gründerin der MedMedia Akademie und Initiatorin des MedMedia Health Awards. Mit über 20 Jahren Erfahrung aus dem medizinischen Alltag und einem klaren Blick für die Zukunft unterstützt sie heute nämlich Arztpraxen auf ihrem Weg in die digitale Sichtbarkeit. Ultra spannendes Thema. Ich freue mich sehr, liebe Mirjam. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo. Ich freue mich, dass ich heute bei dir in deinem Podcast sein darf als Gast und freue mich sehr auf das Gespräch.
Sehr schön. Du hast einen ultra spannenden Werdegang. Und wir haben schon vorab natürlich ein bisschen gequatscht gerade und ich habe gesagt, wir müssen das alles gleich noch beim Podcast besprechen, Mirjam. Das ist ultra spannend und wird bestimmt auch die Zuhörerin sehr interessieren, wie dein Werdegang ist. Kannst du uns mal kurz erzählen? Also du bist heute Unternehmerin, das warst du nicht immer. Wie ist dein Weg gewesen? Erzähl mal ein bisschen.
Tatsächlich bin ich selber ausgebildete medizinische Fachangestellte und OP-Schwester. So bin ich gestartet mit meinen jungen 16 Jahren, bin ich erstmal in die Ausbildung gegangen. Bin dann natürlich auch da, habe ich mich weitergebildet, fortgebildet, bin operationstechnische Assistentin geworden. Von da bin ich tatsächlich dann aus der Klinik dann wieder zurück in die Praxis und habe dann 9 Jahre Praxismanagement gemacht und eine kiefergesichtschirurgische Praxis geleitet über 9 Jahre. Und bin dann tatsächlich, ja, ich habe in der Zeit meinen Mann kennengelernt, bin in die Medizintechnik, so bin ich nach Köln gekommen. Ich habe dann in der Medizintechnik gearbeitet eine Weile, bin dann schwanger geworden, habe 2 Kinder bekommen, die mittlerweile natürlich im besten Smartphone-Alter sind, nämlich Teenies. Ja, und ich habe dann 2014 gegründet. Ich habe mich selbstständig gemacht mit einer Kunstgalerie für Interior und Design mit einem netten
Wie kam der Switch? Warte mal ganz kurz. Von ich bin schwanger geworden, Kinder bekommen. Aber wie bist du auf die Idee gekommen? Ich mache das jetzt nicht mehr, was ich vorher gemacht habe. Ich gründe jetzt. Das ist, und vor allem mit was ganz anderem thematisch. Ne? Wie ist es dazu gekommen?
Also da kann ich eine Anekdote sogar erzählen. Als ich dann die Galerie eröffnet hatte, kam natürlich die Presse und eine Journalistin fragte mich dann mit einem Mikrofon vor mein Gesicht, wie wird man denn von der Arzthelferin zur Kunstgaleristin? Ich war ein bisschen perplex und hatte, leider war ich schlecht vorbereitet und hatte keine Antwort parat. Und das hat mich wirklich ganz lange begleitet. Aber die Herleitung ist gar nicht so weit hergeholt. Erstens mal natürlich, als ich die beiden Kinder bekam, war für mich völlig klar, ich kann nicht zurück in den OP oder in den Vertrieb. Also in der Medizintechnik war ich im Vertrieb tätig. Bin also rumgefahren überall in Deutschland oder im OP. Also das war auch für mich nicht möglich. Von der Vorstellung, einfach weil die Kinder werden plötzlich krank, sind mit Fieber zu Hause und ich weiß, wie wir geflucht haben im OP, wenn die Mütter wegen Kinder fieberkrank zu Hause geblieben sind und dann eben die anderen den Notdienst und Rufbereitschaft und Nachtdienste übernehmen mussten. Ja. Ich selber gehörte dazu, dass ich mich da geärgert habe, wenn ich nicht auf die Party gehen konnte. So, ja, also das war deshalb eine Entscheidung, eben nicht zurück in den OP zu gehen oder auch nicht in die Medizintechnik. Dann hätte ich noch die Überlegung gehabt, gehe ich zurück in eine Praxis. Aber da habe ich, da verdient man nicht gut genug. Das war nicht mein Weg. Also habe ich überlegt, ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit einer ganz, ganz tollen Freundin und Frau, die auch mittlerweile Patentante meiner Tochter ist. Und die sagte zu mir, ja, was ist denn deine Leidenschaft? Was machst du denn so gerne? Und ich sag so, ja, Kunst und Kultur und Fotografie, das ist meins. Ja, das habe ich privat schon immer gemacht. Ich bin auf jede Kunstausstellung gegangen und bin sehr kunstaffin, habe da eine große Liebe für. Und dann hat sie gesagt, ja, dann was hältst du denn von der Kunstgalerie? Das ist jetzt natürlich so platt gesagt. Ich habe natürlich dann mich lange darauf vorbereitet. Ich bin damit sehr lange schwanger gegangen. Ich habe mich informiert. Ich habe gesagt, okay, wenn, dann bitte keine klassische Kunstgalerie, die eine Hemmschwelle möglicherweise auch hat für für Menschen in eine Galerie zu gehen, die sagen, ich kann mir das eh nicht leisten. Ich wollte es schaffen, dass jeder Mensch es sich traut, in meine Galerie zu kommen. Deswegen gab es auch ein Café dabei, sodass es wie so ein Mini-Museums-Shop auch war. Ja, das war, es gab die Ausstellung, es gab ein Café, es gab einen Shop, sodass, wenn jemand sich die Kunst nicht leisten konnte, dass es dann Kleinigkeiten zu kaufen gab. Das alles war auch recht interessant. Marketing für die Galerie zu machen, habe ich natürlich angefangen, Veranstaltungen zu geben. Das heißt also, ich habe die Menschen eingeladen, zur Veranstaltung zu kommen. Das ist übrigens auch hinterher der Link zu meinem, was ich heute mache. Und habe dann gedacht, okay, Kunst und Medizin, das gehört einfach zusammen. Und denn es gibt so viele Mediziner, die Kunst und Kultur affin sind und interessiert sind. Und das war meine Verbindung. Und natürlich auch in der Medizin, Medizinkunst ist schon auch ein Thema. Denn wenn wir jetzt darüber nachdenken, wo ich zuletzt war, in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, ging es immer um Ästhetik und um Kunst, die ein schönes Lächeln zu zaubern. Ja, da ist schon ganz viel handwerkliche Arbeit, die dann auch letztendlich für ein schönes Ergebnis sorgen.
Okay, und das heißt, die Bilder, die, also du hast dann die Kunstgalerie eröffnet und die Bilder, die dort hingen, mit welchen, also wie bist du auf diese Künstler gekommen? Also wie, ich frage mich so, hast du die Künstler angerufen? Hast du Lieblingskünstler, die du dann angeschrieben oder angerufen hast und gefragt hast, hey, hast du Lust, bei mir in der Galerie deine Bilder auszuhängen? Und sind das Bilder von Menschen? Also ist es tatsächlich, oder ja, wenn du jetzt sagst, Medizin und Kunst hat was miteinander zu tun, wegen ne, so Ästhetik, Optik, waren es auch tatsächlich Menschen auf den Bildern?
Ja, überwiegend, tatsächlich. Wie bin ich auf die Künstler gekommen? Das war überhaupt nicht schwer. Bin gestartet mit der Designerin aus Berlin, die mich damals beraten hat, Patentante meiner Tochter ist, Goscha Warwick. Und mit ihr habe ich dann auch die Eröffnungsausstellung gemacht und im Anschluss dann haben sich ganz viele auch schon bei mir beworben. Und ich durfte tatsächlich dann immer aus einem Potpourri von Bewerbungen mir Künstler aussuchen. Und ich habe viel Fotografie ausgestellt von Menschen, zum Beispiel von Theresa Rothwangel, Human National Expression, da sind wirklich die menschliche Gleichheit, darum ging es. Und das ist ein Thema, worum es mir auch immer geht. Es geht um die menschliche Gleichheit. Wir sind alle gleich, wir sind Menschen, wir sind Patienten, wir alle brauchen. Ne? Also das ist immer die Verbindung gewesen. Körper in Gipsformen. Also es war schon immer von meiner Auswahl, weil es nicht immer der medizinische Hintergrund unbedingt, aber ich glaube, dass ich intuitiv vermutlich Dinge ausgesucht habe oder mich für einen Künstler entschieden habe, wo es dann wirklich um den Menschen ging. Ja, das kann schon sein. Danke für den Impuls, da denke ich noch mal intensiver nach.
Ja, spannend, sehr cool. Okay, das heißt, du hast dein Traum, der ja irgendwie plötzlich durch deine Freundin, also das war nicht einfach nur so, ach nee, aber das kann ich nicht machen, sondern du hast es verfolgt und du hast es umgesetzt. Du hast dann diese Kunstgalerie eröffnet und wie ist es weitergegangen? Also ist es gut angelaufen? Hat es dich erfüllt? Beziehungsweise warum hast du es nicht mehr? Wir wissen ja, wie der Ausgang ist. Du hast die Kunstgalerie nicht mehr.
Genau, also ganz, ja, ganz klassisch. Mit Kunst kann man kein Geld verdienen, stimmt. Ich glaube, dass ich zu einem Zeitpunkt auch die Galerie eröffnet habe, wo im Grunde genommen die Szene der Galerien und der Hype, der dann in den 70er Jahren und 80er, 90er wirklich da war, dass das einfach für mich zu spät war. Ich habe dann natürlich versucht, noch auch mich dort intensiver mit zu beschäftigen. Ich komme da gleich noch zu. Ich möchte nur noch gerade erwähnen, dass ich dann ein Buch mal gelesen habe über Galeristen, der Galerist als Unternehmer. Und häufig ist es so in der Historie, dass viele Galeristen bereits eine gut laufende Galerie entweder von den Eltern übernehmen oder sie waren dort Kunsthistoriker oder eben in irgendeinem Bereich in der Galerie tätig und haben sie dann hinterher übernommen. Das war ja bei mir nicht so. Das war ja ein totaler Kaltstart. Ich habe mich da einfach mutig ausprobiert Und bin damit völlig gescheitert. Gescheitert bin ich aber nicht mit dem Netzwerk, der sich dann in der Zeit aufgebaut hat. Was nämlich immer gut lief, waren meine Veranstaltungen. Ich hatte immer so Kleinkunstveranstaltungen. Ich hatte Konzerte, Lesungen, Theaterstücke. Und das lief immer gut. Nur es reichte tatsächlich nicht aus, um dann damit auch gut Geld zu verdienen, weil ich habe immer nur 40 Personen reinbekommen und so weiter. Ja, ich konnte, durfte kein Alkohol ausschenken, weil ich nicht die Lizenz hatte. Ja, also lief das zwar schon ziemlich gut, reichte aber nicht aus. Aber aufgrund dieser Veranstaltungen habe ich ein ziemlich großes Netzwerk in Köln und auch über die Stadtgrenzen hinaus aufbauen können. Und habe dann aber entschieden, nee, bevor ich jetzt hier komplett scheitere, ziehe ich die Reißleine. Habe dann nochmal umgeswitcht. Ich bin in den Räumlichkeiten der Galerie geblieben, weil ich sie unglaublich attraktiv und schön fand. Und habe dann einen Coworking Space gegründet, weil ich da drin bleiben wollte selbst und habe gedacht, wenn wir uns die Miete teilen, eben in Form von einem Coworking Space, ist es ja auch schön. Allerdings glaube ich, war das so ein bisschen in Trennung in Etappen, so habe ich auch irgendwann mal gesagt. So wie in einer Partnerschaft, ne? Manchmal trennen sich die Ehepaare ja auch in Etappen, weil sie sagen, oh komm, wir probieren mal was anderes aus, wir trennen uns, wir machen mal was anderes und gucken, ob wir zusammenbleiben. Das war eigentlich in diesem Business genauso. Es war also eine Trennung in Etappen. Das Coworking Space habe ich dann glücklicherweise kurz vor Corona sogar noch abgeben können. Das hat ein Architekt übernommen als sein Büro mit Kooperationen zusammen. Das war super, super gut, sodass ich da glücklicherweise mit einer Nullnummer rausgehen konnte. Also ich hatte keine irgendwie finanzielle Schwierigkeiten, aber auch jetzt nicht so riesengroß super verkauft. 2017 habe ich eine Ausbildung als Social Media Managerin gemacht. Und da gab es dann wiederum auch jemanden, der mich in meinem Leben begleitet hat. Auch wieder ein Freund, der gesagt hat, Miriam, wenn du für uns Medizinerin kein Social Media machst, dann weiß ich nicht, wer dann, denn dir vertrauen wir doch sofort. Und so bin ich dann letztendlich wieder zurück ins Gesundheitswesen über die Ausbildung zum Social Media Manager.
Ach cool. Wie lange hat die ganze Zeit so also in der Kunstgalerie, also wie lange ging das? Wie viele Jahre?
Fünf
Die
Jahre. Ich
fünf
habe
Jahre.
2014 eröffnet und 2019 habe ich dann das an den Architekten übergeben.
Und was hat dein Mann die ganzen Zeit, also wie hat er dich begleitet dabei? Von der Idee, ich mache das, bis hin zu, ich mache das nicht mehr. Also, welche
Oh
Rolle hat
mein Gott,
er hat dabei gespielt?
eine sehr große Rolle. Also ich ganz ehrlich, der hat mich von Anfang an so krass supportet, weil das ist ja eine crazy Idee gewesen von mir. Und ich weiß noch heute, wir hatten einen Hochzeitstag und sind essen gegangen und ich habe ihm gesagt, du Schatzi, ich habe eine Idee, ich möchte eine Galerie eröffnen. Und eigentlich vom ersten Moment an hat er mich total unterstützt und supportet. Er war mein Business Angel. Er hat mit mir den Businessplan zusammen erstellt und aufgebaut. Er ist mit mir zu den Banken gegangen, hat mich begleitet. Und ach, er hat die Kinder abgenommen. Meine Kinder waren ganz klein, ja. Also damals waren unsere Kinder 3 und 5, als ich gegründet habe. Und er hat die betreut, er hat sie aus dem Kindergarten abgeholt, wir haben uns das alles geteilt. Also wenn er nicht konnte, habe ich, weil damals hatte er auch noch sein laufendes Unternehmen. Wir hatten eine Leihoma, also wir haben das alles uns super aufgeteilt und er hat mich unheimlich unterstützt. Also das war
Super.
unglaublich und bis heute.
Und auch als du gesagt hast, es läuft nicht, ich möchte, also das macht keinen Sinn, auch da war nicht kein Thema, kein Druck, kein, ich habe es dir doch gesagt, kein,
Null.
weiß ich nicht, so irgendwie,
Natürlich
weiß
gab es
ich
Diskussionen, Miri. Also natürlich hat er mich begleitet in der Entscheidung und er
nicht.
war auch wahrscheinlich die frustrierende Kraft zu überlegen, Miri, das wird hier nicht hinhauen. Wir sollten uns ein Limit setzen bis hierhin und nicht weiter. Und ich unterstütze dich, wie ich kann. Ich kann dich beraten, ich kann dir Tipps geben. Und wir gucken, wie weit wir kommen, aber du solltest dir ein zeitliches Limit nehmen und dann eine Entscheidung treffen. Und so war es dann auch. Und so,
Super.
ja, Und dann bin ich auch, und dann habe ich auch eine Pause gebraucht, tatsächlich vom Unternehmertum. Ich bin zwar jetzt nicht wieder, ich habe es nicht ganz sein lassen, aber ich bin Teilzeit in eine Agentur gegangen für Gesundheitskommunikation. Also ich bin von der Social Media Ausbildung, wollte ich dann natürlich auch praktische Erfahrung bekommen. Ich wollte jetzt nicht die Ausbildung gemacht haben und dann behaupten, so, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, Leute. Kommt mal alle und bucht mich als Social Media Managerin. Das hat nicht funktioniert. Mir fehlte ja die Praxis. Also bin ich in eine Agentur gegangen, in eine Gesundheitskommunikationsagentur und habe da tatsächlich, war ich Teamlead als Teilzeitkraft, habe eine Digital Marketing Abteilung mit aufgebaut über 2 Jahre und habe dann maßgeblich eben mich um die digitale Kommunikation über Social Media zur Patientenaufklärung, zur Patient Communication habe ich mit vorangebracht, also zu verschiedenen Themen, zu chronischen Erkrankungen, zu wirklich sehr ernsthaften Erkrankungen wie Krebs und Brustkrebs. Und ja, und das hat eigentlich mir die Praxis gegeben, die ich dann auch noch mal brauchte. Und ich merkte, und parallel war ich immer noch selbstständig geblieben. Ich habe dann erstmal einen kleinen Potpourri an Kunden betreut im Social Media Bereich und dann kam Corona und das war eigentlich mein absoluter Turbo.
Krass. Also wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, du bist Social Media, hast Social Media Management studiert, ne? Oder
Nee, eine Ausbildung, Fortbildung
die
dazu
Ausbildung
gemacht.
gemacht. Das heißt, Ärzte, die ihre Praxis auf Social Media irgendwie bekannt machen wollen, also darum kümmerst du dich, weil
Das war
Ärzte wissen
anfangs.
meistens nicht, also viele Ärzte haben mit Social Media wenig am Hut, aber ich merke ja selber immer mehr, dass immer mehr, ob es, weiß ich nicht, Kieferorthopäden sind, ob es Chirurgen sind, ob es, weiß ich nicht, Schönheitschirurgen sind, immer mehr in Social Media auch Platz einnehmen und immer mehr posten, immer mehr aufklären und so. Und ich denke auch so, krass, ist es mal ein Algorithmus, dass er immer mehr Ärzte zeigt? Oder war es schon immer so? Ich glaube ja nicht, ne? Also,
Nee, es war nicht immer so. Nein, 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 nein. Es wird tatsächlich jetzt mehr. Gott sei Dank. Heute betreue ich aber auch keine Praxen mehr, dass ich für sie Social Media mache. Das war anfangs so. Ich habe Redaktionspläne geschrieben, ich habe die Beiträge vorbereitet, habe die Texte vorbereitet, habe auch dann für sie gepostet. Das ist also klassische Dienstleistung in diesem Bereich. Das mache ich heute nicht mehr. Heute bilde ich Mitarbeitende aus dazu. Das heißt also, ich biete Fort- und Weiterbildungen an im Bereich Social Media Management fürs Gesundheitswesen. Also meine Online-Kurse heißen 90 Tage bis in deine Praxissichtbarkeit zum Beispiel. Das heißt, ich würde gerne nochmal zu dem Punkt zurückkommen, als Corona halt eben gekommen ist. Da war ich ja noch in der Agentur. Und ich habe übrigens in Corona, im ersten Lockdown, habe ich ein Buch geschrieben zur Medienkompetenz für Kinder, weil ich sofort erkannt habe, alles klar, die werden jetzt alle viel mehr am Handy sein. Es wird eine Internetsucht entstehen und so ist es ja auch von 150.000 auf 200, weil 150 doch auf 250.000 ist die Internetsucht gestiegen zur damaligen Zeit. Ich habe dann parallel auch noch den German Medical Award als zweiten Platz gewonnen im Bereich Medical Communication. Warum? Weil auch da mir bewusst wurde, dass ganz besonders die Senioren, die zu Hause sind oder im Pflegeheim, dass die abgekappt sind von ihren Familien, dass Social Media eben eine Möglichkeit ist, in Kommunikation zu bleiben und vernetzt zu bleiben. Im Anschluss bekam ich dann tatsächlich immer mehr Anfragen. Miriam, du machst ja Social Media im Gesundheitswesen, kannst du uns helfen? So kam das, ja. Obwohl am Anfang noch vor Corona, 6 Monate vor Corona, mir gesagt wurde, ach, Social Media gehört für mich nicht zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, brauchen wir nicht. Ganz das Gegenteil ist mittlerweile der Fall. Und es hat sich dann tatsächlich alles so weiterentwickelt, so dass ich heute wirklich ganz explizit Praxen unterstütze, selbst Social Media in die Hand zu nehmen. Ich bilde im Grunde genommen Mitarbeitende aus, biete dadurch sogar eine Karrieremöglichkeit, weil meist ist es so, dass es in den niedergelassenen eine Praxismanagerin gibt, die
Ja.
das meiste zu verantworten hat. Und es gibt meist dann keine weiteren Möglichkeiten, noch zusätzlich was anderes zu machen für die anderen Mitarbeiter. Und ich glaube, dass es MitarbeiterInnen gibt, die social affin sind und sehr gerne die Kommunikation dafür übernehmen. Sie müssen aber wissen, wie, weil in der Medizin kannst du nicht einfach mal eben irgendwas posten. Da gibt es ganz viele Regeln. Ja, also wir haben das Heilmittelwerbegesetz, wir haben Datenschutz, wir haben auf vieles zu achten. Nichtsdestotrotz ist Social Media unglaublich wichtig für mich und das ist auch das, warum ich auf Vorträge gehe, warum ich Vorträge gebe zu dem Thema New Work in der Medizin, Digitalisierung, digitale Kommunikation und habe keine Angst vor schlechten Bewertungen bei Google und Yameda. Ja, das sind so meine Keynotes, die ich gebe, weil ich aufkläre, dass Social Media und digitale Kommunikation zur Patientensicherheit ein Must-Have sind. Es ist kein Nice-to-have. Ja, es ist ein Must-have, weil es gibt unglaublich viele chronisch kranke Patienten, die nicht durch Google recherchieren wollen und suchen wollen nach irgendwelchen Quellen, die mir eine Information über meine Erkrankung geben, sondern sie wollen einem Facharzt des Vertrauens folgen, zum Beispiel auf Instagram, und da sich informieren und dann auch mit Gleichgesinnten sich vernetzen. Und das bietet Social Media. Und Social Media kann sogar Leben retten. Ja, also wenn wir jetzt an uns Frauen denken und Brustkrebs, viele haben eine Hemmschwelle. Sie trauen sich nicht, ihre eigene Brust abzutasten, weil, aus Angst, sie könnten was entdecken. Viele trauen sich nicht, wenn sie was fühlen, zum Arzt zu gehen, weil um Gottes Willen, ich könnte ja eine Diagnose bekommen. Und über Social Media schaffen wir es, ein Vertrauen aufzubauen auf unsere Follower, auf unsere Zuschauer. Wir können wirklich ganz einfach zeigen, wie kann ich mich denn abtasten? Wir können Mut machen, dass wir uns abtasten. Wir können Mut machen, rechtzeitig zum Arzt zu gehen, rechtzeitig zu schauen, ob das was ist und rechtzeitig in Therapie zu kommen, in Behandlung operiert zu werden und mein Leben mitgerettet. Ja, und es gibt so viele Beispiele, die ich nennen könnte, dass Social Media Leben rettet. Und es gibt sogar eine Ärztin, die irgendwann sogar gesagt hat, wenn wir das nicht tun, dann ist das unterlassene Hilfeleistung.
Ja, wichtig, sehr wichtig, cool, sehr schön. Also das heißt, immer mehr Arztpraxen erkennen diesen Bedarf und sehen auch, dass es Notwendigkeit besteht, für ihre Praxis präsent zu werden, sichtbar zu werden auf Social Media. Und hast du da Präferenzen? Arbeitest du nur mit Internisten zusammen oder nur mit Gynäkologen oder ist es völlig
Nein.
egal, in welche Richtung das geht?
Ja,
Also
alle Akteure im Gesundheitswesen, sage ich immer, weil es geht um den Menschen. Also jeder Patient oder jeder Mensch ist auch Patient, auch wir selber. Und wir haben ja selber, wenn wir zum Arzt gehen, ja auch eine bestimmte Vorstellung, wie wir behandelt werden müssen. Das ist aber ein anderes Thema, um deine Frage zu beantworten. Nein, das sind alle Akteure im Gesundheitswesen, die ich ausbilde. Also jeder, der diese Expertise bekommen möchte, wie kann ich mich tatsächlich in die Sichtbarkeit begeben, kann zu mir in die Ausbildung kommen, in die Fort- und Weiterbildung, die online stattfindet. Patientensicherheit und Kommunikation ist ja das eine. Die meisten niedergelassenen Praxen haben ja auch noch ein Mitarbeiterproblem. Wir möchten Mitarbeiter gewinnen und da sage ich wieder, dass im Behind the Scenes und Storytelling eben viel mehr Nähe aufbaut und Transparenz und Vertrauen aufbaut, dass auch die Mitarbeitenden wieder Lust haben, sich vielleicht zu bewerben. Keiner wird sich auf eine klassische Bewerbeanzeige, die irgendwie ausgespielt wird, über irgendwelche Anzeigen, wir suchen männlich, weiblich, diverse, bitte bewerben Sie sich. Also da wird keiner sich mehr bewerben. Und wenn du aber dir die Mühe machst, tatsächlich dich als Team zu präsentieren,
Klar,
dann hast du
das
eine
glaube
gute
ich auch.
Chance, dass Mitarbeiter zu dir kommen.
Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Also wenn du dich nach außen präsentierst und diese ja auch so authentisch bist, auch nach außen signalisierst, hey, wir sind ein cooles, innovatives Team, wir gehen mit der Zeit mit und so. Und das glaube ich schon, dass es Lust weckt. Hey, genau in diesem Team möchte ich auch arbeiten. Und ich merke es auch
Ja.
an mir, wie viele Initiativbewerbungen ich bekomme. Es ist unglaublich, wirklich unglaublich. Ich werde Also mindestens, weiß ich nicht, 5 bis 10 pro Woche kommen einfach reingeflattert. Also du hast so ein cooles Team und das ist so toll. Ich wäre gern ein Teil deines Teams. Hast du irgendwie eine Möglichkeit für mich? Und das finde ich immer unfassbar krass, was für eine Sogwirkung das hat, wenn man sich nach außen präsentiert mit dem Team und einfach ja authentisch ist und auch so ein bisschen ja nicht dieses festgefahrene, eingefahrene, dieses konservative nach außen hin, sondern einfach innovatives, cooles Team,
Ja.
was agil ist und einfach ja modern auch, ne? Und mit der Zeit geht
Ja,
das,
das
glaube ich,
ist, ja,
auch.
genau. Also es gibt ganz viele Beispiele oder es gibt einige Beispiele, die ich kenne, von Praxen, die aktiv Social Media eben genauso aufbauen und die haben null Mitarbeiterprobleme. Im Gegenteil, die haben wirklich immer weiter Bewerbungen und die haben Patientenaufnahmestopp, die haben Mitarbeiteraufnahmestopp und die sind so erfolgreich und das ist ja, glaube ich, heutzutage, ich kann mich da nur wiederholen, kein Nice-Have, sondern ein Must-Have. Nur die Herausforderungen, die eben die Praxen haben, sind 2 Dinge. Einmal A, wenn das der Mediziner oder Praxisinhaberin selber machen möchte, ist das jetzt sehr, sehr zeitaufwendig. Das weißt du selber, wie ich auch. Social Media, ne, sich sichtbar zu zeigen und Videos aufzunehmen, Content zu produzieren, Texte vorzubereiten, das ist sehr zeitaufwendig. Und das, was ich dort anbiete, ist natürlich ein vorgefertigter Workflow für Social Media, den ich schon fertig habe, weil natürlich ich weiß, wie die Praxen arbeiten. Ich komme ja aus der Praxis. Ja? Das heißt also, ich habe einen Workflow erarbeitet, wie ich Social Media in der Praxis implementieren kann. Natürlich, jeder Anfang ist schwer. Du musst es so, wenn du Fahrrad fahren lernst, du brauchst es
Richtig.
erstmal länger. Ja? Aber irgendwann kannst du Fahrrad fahren und dann bist du ziemlich schnell von A nach B. Und so funktioniert es eben mit meinem Programm auch. Also die kriegen von mir gezeigt, wie es funktioniert, worauf sie achten müssen. Und wenn sie es dann hinterher umsetzen, dann schaffen sie es auch wirklich mit einem wenigen Zeitaufwand aktiv sichtbar zu sein.
Super cool. Wie heißt dein Programm?
90 Tage in deine Praxissichtbarkeit.
Und wie viele Praxen betreust du gerade
Also
aktuell
aktuell
zeitgleich?
sind mal in der Mastermind sind wir jetzt gerade mit 27 Teilnehmern. Wir haben
Schön.
morgen Finale und dann geht es wieder von neuem los.
Ah, okay. Das heißt, es ist es ihr fangt immer zusammen an. Und wie lange geht die Ausbildung bei dir?
3 Monate tatsächlich. Also die bekommen natürlich lebenslangen Zugriff auf den Online-Kurs, ja. Also das ist ein ja, ziemlich cool sogar, weil alle. Als Social Media Managerin habe ich die Pflicht natürlich immer die Trends dort zu aktualisieren. Das heißt also, sie bekommen dann immer die Trends noch mit und immer natürlich noch den Blick auf eben, was haben wir in der Medizin zu beachten? Was geht? Was ist ein Go? Was ist ein No-Go? Wie geht es mit der Musiklizenz? Was dürfen wir für Musik nehmen? Was dürfen wir vom Patienten zeigen? Ja, nein. Dürfen wir vorher, nachher Bilder zeigen? Und. Ja, es gibt einfach, was dürfen wir überhaupt im Text schreiben, wenn wir über etwas berichten und so weiter, ja, also da gibt es ganz viel zu beachten und da kriegen wir mal die ganzen Aktualisierungen mit.
Cool. Und folgst du denen auch bei Instagram, um zu gucken, wie sie sich so alle entwickeln? Also
Naja,
beobachtest
unbedingt.
du das?
Ja, unbedingt. Hallo? Und wenn es dann einschläft, weil das ist die größte Herausforderung, wenn man natürlich in so einem Kurs ist und gepusht wird in der Mastermind, dann sind sie natürlich alle dabei und dann schläft das erstmal wieder ein. Und wir wissen das beide, Social Media ist kein Sprint, das ist ein Marathon, du musst dranbleiben. Ja, also wenn es dann, da pushe ich die dann immer noch, ne? Dann kriegen die von mir nochmal einen kleinen Reminder, hey, mach weiter.
Ja, das ist ganz wichtig, immer dran zu bleiben, ne? So,
Ja.
dass ansonsten kannst du wieder von null anfangen, ne? Wenn der Algorithmus so einschläft, das ist wirklich wichtig, dran zu bleiben, auch wenn scheinbar erstmal nicht so viele Views kommen, nicht so viele Likes kommen und so.
Ja.
Dieses Dranbleiben, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, cool.
Absolut.
Sehr, sehr schön. Also wirklich, was für eine Entwicklung. Wow. Ich bin total begeistert. So krass. Also was für eine Lebensgeschichte. Also als 16-jähriges Mädchen oder 20-jähriges Mädel, als du damals angefangen hast mit deinem Beruf, wenn dir jemand gesagt hätte, du bist Unternehmerin und machst das, hättest du wahrscheinlich auch gesagt, hä, wovon redest du da, ne? Wie krass, also was für eine großartige Entwicklung. Wir haben auch vorhin noch mal miteinander gesprochen. Da hast du auch erzählt, dass du ja jetzt auch immer größer wirst und das Unternehmen immer größer wird und du Unterstützung auch mittlerweile hast. Auch dein Mann dir weiterhin zur Seite steht, was ich auch großartig finde. Richtig, richtig toll. Vor allem mit seinen unternehmerischen Skills ist es auch natürlich eine wahrscheinlich ganz tolle Ergänzung für dich, dass er an der einen oder anderen Stelle dir auch gut helfen kann, ne, mit seinem Know-how, ne?
Ja,
eigentlich toll. Absolut. Mega. Wie schaut's denn eigentlich mit dem Thema Investieren bei dir aus? Ich weiß, dass du da gut unterwegs bist, aber vielleicht kannst du mal erzählen, was du machst, wie investierst du und wie bist du überhaupt auf mich gekommen? Das können wir ja gleich der Zuhörerin ja auch nochmal erläutern.
Das ist auch sogar ein sehr wichtiger Punkt, weil das beweist, wie gut Social Media funktioniert.
Ja, richtig, genau. Erzähl mal.
Also tatsächlich, wenn es um mich persönlich geht, habe ich ein ziemliches Thema mit Money Mindset gehabt und ich hatte natürlich nach dem Scheitern auch mich gefragt, bist du gescheitert, weil du es einfach nicht auf die Kette kriegst, weil du nicht vernünftig mit den Finanzen umgehst, wie ist dein Money Mindset, funktioniert das für dich alles? Natürlich, das würde hier zu weit gehen, wenn ich da tief reingehen würde. Natürlich habe ich, wie so viele aus der Kindheit, falsche Denkensmuster und Verhaltensmuster gehabt, die durften alle aufgelöst werden und das hört ja eigentlich auch nie auf. Ich glaube, man muss immer wieder Entschuldigung, da hingucken. Und habe dann erstmal angefangen, Bücher zu lesen zum Thema Money Mindset und habe mich dann, und so ging das eigentlich Schritt für Schritt, das ging langsam. Tatsächlich ist es so, dass mein Mann für Finanz, nicht nur Finanzbildung, sondern auch Vermögensaufbau mich gepusht hat, auch tatsächlich. Und ich hatte den Wunsch zu verstehen, was da passiert. Was mache ich da überhaupt? Wofür spare ich da jetzt mein Geld und wie läuft das überhaupt, ja? Und habe mich immer mehr eben tiefer reingearbeitet in das Thema Finanzen, Finanzbildung, Vermögensaufbau, investieren, wo will ich eigentlich hin als Unternehmerin, wo will ich hin, ja? Nicht nur, dass ich ein Unternehmen aufbauen möchte, skalieren möchte und natürlich ein Vermögen aufbauen möchte. Was will ich denn mit meinem Vermögen machen? Ja. Und das sind so Themen, mit denen ich mich auseinandersetze und immer noch. Und ich finde das total spannend. Meine Ziele sind natürlich, meine Kinder in diese Richtung auch richtig zu erziehen, dass sie eine vernünftige Finanzbildung bekommen, weil sie es in der Schule gar nicht beigebracht bekommen. Das hat am Anfang natürlich mein Mann in der ganz stark gemacht, bis heute ehrlich gesagt, aber dann wiederum zum Thema, wie denke ich über Geld, wie gebe ich es aus, wie denke ich, wenn ich es nicht ausgeben kann. Ja, also das sind so Themen, mit denen, wo ich ganz viel unsere Kinder begleite. Und dann natürlich in Bezug auf die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, ich glaube, dass da halt eben sie nicht genügend Fort- und Weiterbildung bekommen zu dem Thema. Und auf dich bin ich gekommen, weil tatsächlich ich natürlich, mein Algorithmus hat verstanden, dass ich mich mit dem Thema Money Mindset und Vermögensaufbau interessiere und weil ich auch der finanzielle folge, da komme ich gleich nochmal zu und so weiter und hat natürlich mir eine Werbeanzeige von dir ausgespielt. Also es funktioniert alles super Social Media, finde ich. Und ich habe mich aber
sehr gut. Läuft.
und ich habe dann natürlich mich für ein Webinar bei dir angemeldet. Das hatte ich dir ja vorhin erzählt. Und ich fand die Begleitung tatsächlich in der Phase wirklich super an die Hand nehmend. Und finde das total spannend. Und ich finde, es ist total wichtig, dass jeder sollte diesen Zugang haben, sich in dem Bereich fort- und weiterzubilden, um Vermögen aufzubauen. Und ich glaube, da bist du halt einfach auch wirklich die richtige Expertin.
Ja, das bin ich. Danke dir. Ja, und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Gerade Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitende im Gesundheitswesen denken häufig, okay, das ist nicht meine Liga. Börse ist nicht meine Liga. Das ist nicht mein Feld. Da kann ich nicht hin. Da sind nur die Superreichen. Ich glaube, da ist ein ganz großer Glaubenssatz. Und wie soll ich denn mit meinem kleinen Gehalt jetzt auch noch investieren? die Chefs oder die Ärzte. Auch da war für mich wirklich, also ich war schon etwas erstaunt. Ich hatte mal ein Interview gegeben bei dem Arzt Data Club. Und das ist, ich weiß nicht, vielleicht Arzt Data die Seite, das ist irgendwie eine Seite für Ärzte und Ärztinnen. Und die haben auch einen YouTube-Channel und so weiter. Und da wurde mir erzählt, dass die meisten Ärzte alle nicht investieren. Also nicht an der Börse. Einige haben so Immobilien, ein, zwei, aber Börse haben die meisten überhaupt keine Ahnung und keine Zeit. Und man denkt immer so, ja gut, ey, die verdienen so viel Kohle, ne? So, die Ärzte verdienen gutes Geld. Was machen die denn mit diesem Geld? Ja, die sind einfach Handwerker in ihrem Beruf. Ja, aber es heißt nicht gleichzeitig, dass die finanziell gebildet sind, ne?
Nein, das ist immer so sehr Trugschluss. Auch da fehlt das im Studium, ja, weil die Unternehmertum lernen die auch dann im Studium nicht. Also viele gibt natürlich Menschen, die sind affin, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Aber Arzt wird man meist, weil man Menschen helfen möchte. Und sind, ganz besonders die humanen Mediziner sind viel wissenschaftlich unterwegs. Und
ich war gerade beim Trading-Seminar vor 2 Wochen und da war ein ehemaliger Arzt und genau das haben wir auch besprochen, dass er sagt, das ist ein Jammer, dass Ärzte das Thema Unternehmertum überhaupt nicht lernen. Die meisten Ärzte können überhaupt nicht rechnen. Also unternehmerisch, auf dem unternehmerischen Level. Weil da brauchst du schon ein bisschen mehr. Da musst du schon wirklich unternehmerisch tätig sein. Das ist ja ein Unternehmen, was du führst.
Mitarbeiterführung und, etc. Das ist
alles. Genau. Ja. Und viele Ärzte haben einfach keine Ahnung, weil woher denn auch? Das ist überhaupt kaum ein Thema im Studium. Und somit haben auch viele auch echt ihre Struggle, ne? So im Tun und in der Praxis. So und zum Thema Finanzen. Genau, also sowohl die Ärzte als auch die Mitarbeitende im Gesundheitswesen, ich glaube auch, dass da ein sehr, 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 sehr großer Bedarf ist. Und dann kannst du ja kurz weitererzählen. Du hast mich zuerst auf Social Media gesehen, ne? Das war also du kanntest mich sowieso schon vom Social Media und dann warst du bei einer Weiterbildung, Fortbildung.
Ja. Ja, ganz genau. Ich war dann, das war total cool. Ich war selber dann, ich bilde mich ja auch immer wieder fort. Ich war zu einer Fortbildung bei Active Campaign, um Automationen zu lernen und bin da auf Caro getroffen, auf deine Schwägerin oder Mitarbeiterin oder wie auch immer.
Beides.
Und beides, genau. Und wir haben uns dann halt ausgetauscht. Wo arbeitest du? Was machst du? Und sie erzählte mir, ja, ich bin bei Emilia Boll. Und ich so, lustig, ich habe mein Webinar angemeldet und ich habe da was, weil ich habe einen Kongress, den ich gerade plane und ich würde mich freuen, ich habe dich als Speakerin quasi angefragt und denn mir ist das Thema Finanzbildung und Vermögensaufbau eben für Mitarbeitende im Gesundheitswesen total wichtig und ich wollte dieses Thema auf dem Kongress platzieren. Es ist mir leider nicht gelungen. Es war auch, also nicht wegen dir, sondern auch allgemein. Also ich habe, egal wo, in welche Richtung ich in der Finanzthematik Unternehmen angefragt hatte, waren alle tatsächlich erstmal sehr vorsichtig und haben letztendlich nicht zugesagt. Das heißt, ich konnte diesen Part auf dem Kongress gar nicht abbilden, was ich sehr schade finde. Und deswegen ist es für mich unglaublich wichtig, dass wir das schaffen, auf dem Mid-Media Health Award 2026 abzubilden, weil ich glaube, das ist ein so wichtiges Thema.
Das ich bin dabei.
Ja.
super gerne. Also ich sehe da den Bedarf auch enorm und sehr, sehr gerne werde ich dort den Part finanzielle Bildung oder Finanzen, finanzielle Unabhängigkeit abbilden. Super, super gerne. Cool. Ja, so klein ist die Welt, ne? Ich würde sagen, mega. Also das sollte so sein, dass wir uns irgendwie tatsächlich auch begegnen und durch Social Media, dann durch die Caro Active Campaign Schulung und nun sitzen wir beide hier in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du deine Geschichte erzählt hast und unfassbar, dass du auch so viel bewegst und so viel machst und dass du jetzt neben deiner Online-Schulung noch so viele Events planst, Kongress-Events. Also das, wir planen ja gerade unser eigenes internes Event und ich weiß, wie viel Aufwand das bedeutet, also unfassbar. Aber auch wahrscheinlich profitierst du von deiner Zeit mit der Kunstgalerie. Ne? Also das macht alles, weißt du,
das ist alles eine runde Geschichte.
Der Kreis, ne?
Es schließt sich total der Kreis. Mhm. Wir haben, als ich die Kunstgalerie geschlossen habe und mich dann auf Social Media Management im Gesundheitswesen konzentriert habe, habe ich nach ein paar Jahren gemerkt, dass mir die Verbindung fehlt. Und dass mir die Veranstaltung fehlen. Und somit habe ich 2023 wieder meine erste Veranstaltung gegeben, in einer Kunstgalerie. Das heißt, das Konzept ist tatsächlich Kunst und Medizin oder Kultur und Medizin. Mhm. Und ich bringe immer jetzt wieder Kunst und Medizin zusammen, indem ich in einer besonderen Location, die nächste ist zum Beispiel in einer Oldtimer-Location, wo wir einen Catwalk haben, wenn Street Catwalk, weil ich möchte, dass, und ich lade natürlich Mediziner und Medizinerinnen und medizinisches Fachpersonal ein. Einmal, weil ich für den New Work in Medizin bin. Ich möchte, dass alle den Zugang zu solchen Veranstaltungen haben. Nicht nur Mediziner und Medizinerinnen, sondern eben auch das medizinische Fachpersonal.
Ja, super.
Dass wir auf Augenhöhe uns begegnen können.
Super.
Und es gibt Keynotes eben zu meinen drei Kernkompetenzen oder zu meinen Kernthemen, nämlich Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Prozesse in den Praxen, wie können sie begleitet werden, die digitale Prozesse und eben New Work einzuführen, wie funktioniert das? Und darum mache ich die Fachveranstaltung, weil Social Media reicht für mich tatsächlich nicht mehr aus, immer nur auf Social Media darüber zu berichten. Ich muss da raus in die Welt und muss solche Veranstaltungen geben. Und scheinbar fällt mir das auch unglaublich leicht. Ich habe heute einen Beitrag von Anastasia Barner gelesen, dass im Business, sie hat das verglichen mit, wie Kinder spielen miteinander, dass Kinder, wenn sie scheitern, hinfallen, wieder aufstehen, wenn sie einfach in den Flow geraten, dass sie spielen und dann was sich was Tolles daraus entwickelt. Und im Business ist es eigentlich nichts anderes. Wenn wir merken, dass wir im Flow sind, merken wir, dass wir da, wo wir sind, richtig sind. Und das habe ich, wenn ich Veranstaltungen geben kann, und es fällt mir total leicht, die Organisation. Also auch der Kongress war ja natürlich eine große Herausforderung, den zu organisieren in der Größe, in der ich den gegeben habe. Aber auch das war total erfolgreich umgesetzt. Also der ist so erfolgreich gewesen, der Kongress. Ja, ich war mega erschöpft. Ich bin 2 Tage vor dem Kongress in der Küche auf dem Boden eingeschlafen, weil ich müde war.
Oh Gott.
Ich habe natürlich aber auf dem Kongress war ich so voller Adrenalin, dass es total krass geil war. Und nach dem Kongress, natürlich habe ich eine Weile gebraucht, um wieder in meine Kraft zu kommen. Aber ich mache jetzt schon wieder die nächste Fachveranstaltung. Ja, also
würde ich sagen, ne? Aber ja, so ticken wir nun mal.
Genau. Und ich möchte halt einfach, dass dieses Thema, diese Themen, an die du und ich und die Menschen, die so sind wie wir haben so eine Leichtigkeit, an die Themen zu bekommen, weil wir uns auf so vielen Kongressen und Veranstaltungen bewegen. Das macht eine medizinische Fachangestellte oder ein Mitarbeitender in Gesundheitsberufen nicht unbedingt. Der bleibt in seiner kleinen Bubble und dem fehlen die Informationen. Und es ist so immens wichtig, dass die auch Zugang dazu bekommen. Sie können dann natürlich für sich selber entscheiden, in welche Richtung bilde ich mich weiter fort, wo ist mein Weg, wie möchte ich Karriere machen, und es gibt so viele Karrieremöglichkeiten mittlerweile, von denen die überhaupt nicht wissen. Ja, und viele sind auch aus dem Beruf ausgestiegen, weil sie wenig Wertschätzung erleben. Ich habe das auch erforscht mit der Constructor-Universität. 59% sagen, dass sie nicht ausreichend fort- und weitergebildet werden. Die Chefs haben den Mitarbeitenden nicht freigegeben, auf meinen Fortbildungskongress zu kommen.
Wow, das ist natürlich wirklich bitter, ja, ne?
Also es ist so, das ist meine Mission und Vision, dass ich da rausgehe und digital und auch in Präsenz und sage, hier sind die Informationen und ich gebe dir die Möglichkeit, dich zu entscheiden, wo, in was möchte ich mich fortbilden, weiterbilden? Ist es nochmal, ist es die finanzielle Bildung? Will ich da investieren? Was möchte ich denn überhaupt in meinem Leben? Ich finde, du kannst ja auch Beruf und Privat fast gar nicht mehr miteinander trennen. Ich habe ja doch privat ein Bedürfnis, mir gewisse Dinge zu erlauben oder nicht. Ich möchte einen gewissen Lebensstandard haben. Jeder für sich, aber ich muss es mir irgendwann irgendwie finanzieren können. Und es gibt eben auch in dem Bereich, also sehe ich bin ja auch jemand, der mehr wollte. Ja, ich will überhaupt nicht motivieren dazu, dass Mitarbeitende sich jetzt auch selbstständig machen sollen. Das ist es nicht. Aber ich habe in der Praxis, im Gesundheitswesen, habe ich die Möglichkeit, Karriere zu machen. Gerade jetzt in Bezug auf Digitalisierungsprozesse, Digitalisierung, Begleitung. Es gibt die digitale MFA, die ich mit ausbilde. Ja, digitale MFA als virtuelle Assistentin begleitend, unterstützend für die Praxismanagerin, die
Cool.
nicht alles schaffen kann. Einführung des E-Rezeptes, der elektrischen Patientenakte. Das sind einfach Prozesse, die noch on top kommen in die Praxis. Die haben überhaupt gar nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Da gibt es eben die Möglichkeit, dass es Mitarbeitende gibt, die dort fortgebildet wird, das zu begleiten und zu betreuen.
Cool. Also das heißt, selbst wenn jetzt uns jemand zuhört, die sagt, ich bin im Gesundheitswesen tätig, ich weiß, mein Chef ist noch ganz weit weg davon, dass ich ihn überzeugen kann, so eine Fortbildung für mich zu buchen. Theoretisch kann man das auch in die eigene Hand nehmen, sich bei dir weiterbilden und dann letzten Endes damit initiativ sich woanders bewerben und sagen, hey, ich kann das, braucht ihr das denn für eure Praxis? Na, also im Grunde genommen kann man da selbst auch wirklich so ein bisschen sich nicht so immer, ja, der Chef macht das nicht, der Chef erlaubt mir das nicht, der Chef bezahlt mir das nicht, sondern zu sagen, okay, come on, ich investiere jetzt in mich, ja, es ist erstmal ein Zeit- und auch finanzieller Invest, es ist so,
Ja.
du gehst erstmal in Vorleistung, aber es kann dir so viele weitere Türen öffnen,
Ja,
so
absolut.
viele neue Ideen und so viel mehr Mut geben. Es ist ja immer, ich sage immer auch bei mir, im Aktienmentoring ist es mehr als ich kann an der Börse investieren. Es ist so viel mehr dahinter. Es ist so viel mehr Mut und Selbstvertrauen und Energie, die man dann bekommt auch.
Ja.
Auch Ideen, auch durch dich alleine als Role Model, ne, sozusagen,
Ja.
okay, ach krass, was sie das, wie du das alles geschafft hast und so. Und dich als Kontakt, dich als Mentorin, das ist so viel wert, was viele erstmal gar nicht so, erstmal so sehen, ne, und sagen, ja gut, also warum soll ich das jetzt machen, wenn mein Chef das nicht will, dann hat er Pech gehabt, so ungefähr. Aber
Ja.
denk mal an euch selber, also auch mal ein bisschen größer denken und ein bisschen so um die Ecke, kapselt euch mal, ihr seid nicht verheiratet mit einer Praxis, ne? Und
Genau.
es gibt so viele andere Möglichkeiten da draußen. Gerade für diejenigen, die sagen, boah, ich habe schon Bock, ich habe schon den Drive, mal ein bisschen mehr mich zu entwickeln. Nur ich sehe hier für mich keine Möglichkeiten, ohne jetzt, wie du schon sagst, jemanden anzustiften, die Praxis zu verlassen. Aber ich sage nur, auch da gibt's, also für beide Richtungen ist es, wenn du sagst, boah, mein Chef war schon immer auf der Suche danach, geil, er wird mich wahrscheinlich sofort zu der Miriam schicken, super. Aber wenn du jetzt gerade denkst, oh, ich würde ja so gerne, aber wahrscheinlich wird es nichts werden in meiner Praxis oder in meinem Umfeld, wo ich arbeite, ja, dann nimm es selbst in die Hand. Ne? Das ist
Ganz
halt
genau.
auch sehr, sehr viel wert und möglich, einfach auch selbst den Weg zu
Es
gehen.
ist total möglich und finanziell ist es auch möglich. Ja, also es gibt so viele Angebote, die ich auch mitgebe, aber auch man kann sich auch Bildungsgutscheine beim Arbeitsamt beantragen oder so, ne? Also da gibt es schon ganz viele Unterstützung, wenn es nicht der Arbeitgeber ermöglicht,
Ja,
das selbst
super.
in die Hand zu nehmen.
Schön. Cool. Also es war mit Blick auf die Zeit, ich versuche immer so halbe Stunde bis 45 Minuten, ich sag mal so eine schöne Autolänge oder so Kochzeit, so oder ne,
Ja.
wie beim Sport oder was, ne, so höre ich immer Podcasts.
Ich auch.
Und deswegen, ich finde, wir haben wirklich viel besprochen heute. Es war eine inspirierende Geschichte von dir, wie du deinen Weg gemacht hast und wo du heute stehst, was du heute anbietest, deine Vision, deine Mission, wofür du gehst und 24/7 wahrscheinlich auch arbeitest. Und ich
Ja,
musste so
tatsächlich.
schmunzeln, wo du gesagt hast, bin in der Küche eingeschlafen und egal, jetzt plane ich schon wieder das nächste. So bin ich auch tatsächlich, wo meine Mutter mir auch manchmal sagt, beruhig dich doch mal, mein Gott. Mach doch mal auch nichts. Was ist das hier, ne?
Ja.
Und ich sage, ich weiß, ich glaube, ich brauche das so ein bisschen selber,
Ja,
ne?
ich auch, also.
Diese Dauer, also auch. Das ist ja auch so sinnstiftend, was man macht, ne?
Ja.
Man bewirkt ja auch so viel. Und daher, ja, kann man gar nicht so wirklich genug davon kriegen, auch wenn man zwischendurch erschöpft ist. Und gleichzeitig dürfen wir auch auf uns aufpassen, damit es noch
Ja.
uns ganz lange gibt, weil wir
Stimmt.
schon viel, viel auch, ja, viel bewirken da draußen. Und daher, liebe Miriam, ich kann es kaum abwarten, bis November 2026 mit voller Tatendrang und Motivation auf deinem Kongress als Speakerin zu sein. Darüber werden wir uns noch einige Male austauschen. Es war mir eine riesengroße Freude, dich hier heute da zu haben bei mir im Podcast. In den Shownotes werden wir alles über dich verlinken, was du preisgeben magst, wie man dich findet, wie man dich kontaktieren kann. Und liebe Zuhörerin, falls du gerade sagst, krass, das muss ein Wink mit, ein Schicksalswink hier sein, dass Miriam Emilias Gästin ist, weil du schon immer vielleicht genau danach gesucht hast, nach so einem Angebot, nach so einer Mentorin, dann ja, melde dich bei Miriam und Ich freue mich, wenn ich hier durch meinen Podcast ja einige Frauen glücklich machen kann. Wobei, du hast Frauen und Männer, ne? Bei dir ist ja nicht die Gruppe Frauen, ne? Bei dir ist ja egal.
Nein. Ich bin da komplett divers unterwegs.
Wobei wahrscheinlich meistens Frauen sind, ne? Oder?
Ja, wir haben 90% Frauen. Ja. Aber ich habe auch einige Männer in meinem Menti-Programm. Ja? Tatsächlich habe ich. So lieb. Sogar einer ist schon über 70, der andere über 60. Und die machen bei mir eine Ausbildung, lassen sich unternehmerisch, also praxisunternehmerisch tatsächlich begleiten. Das ist natürlich eine 1:1 Begleitung, natürlich. Ne? Das ist anders als der Kurs. Aber ich finde es so toll, dass die beiden den Mut haben, nochmal richtig Gas zu geben und sich dem Thema Unternehmertum, digitale Kompetenzen reinzuholen, digitale Kommunikation reinzuholen, um nochmal richtig zu skalieren, auch um einen guten Exit zum Beispiel vorzubereiten für die Praxis, ja. Und ich finde es richtig, richtig toll, total toll. Und das sind zwei ältere Herren, die ich da gerade begleite und ich bin so dankbar dafür.
Mega, sehr, sehr cool, schön. Ja. Miriam, magst du noch zum Abschluss was loswerden? Oder hast du soweit alles
gesagt? Ich glaube, ich habe wirklich alles gesagt. Für mich ist es wichtig, einfach nochmal als Motivation, nehmt eure Karriere selbst in der Hand. Es ist alles möglich und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr möchtet euch fort- und weiterbilden in finanzielle Richtung, dann seid ihr sehr gut bei Emilia aufgehoben. Und wenn ihr in die Sichtbarkeit kommen wollt, dürft ihr gerne mal schauen, was ich da anbiete oder auch gerne Fragen stellen. Ich bin sehr gut über alle Kanäle erreichbar. Instagram, LinkedIn, WhatsApp, meine Handynummer so ist, glaube ich, auch überall verlinkt. Also schreibt mir einfach.
Super, vielen, vielen Dank. Du wirst bestimmt einige Anfragen bekommen. Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich.
Ich danke dir, liebe
Zuhörerin. Ich denke mal, es ist eine Zuhörerin. Ich weiß gar nicht, wie viele männliche Zuhörer ich habe, aber ich schätze es.
Einen wirst du gewinnen, das wird mein Mann sein.
Sehr gut. Übrigens, mein Mann hat noch nicht eine einzige Podcast-Folge von mir gehört. Noch nicht eine einzige. Ne? Ich habe auch gesagt, schäm dich, wirklich.
Ja, aber wirklich, du musst doch mitreden können.
Nicht eine einzige. Er war ja schon Gast bei mir im Podcast, aber selbst diese Folge hat er sich nicht angehört. Ja, wollte ich nur mal kurz an der Stelle erwähnen.
Die darfst du mal vielleicht in den Shownotes auch direkt verlinken, dann wäre das was für meinen Mann.
Genau. Ah, sehr schön. Ja, dann verabschieden wir uns, wünschen dir, liebe Zuhörerin, einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Ciao, ciao. Und wenn du jetzt denkst, oh Mann, ich würde auch so gerne anfangen wollen zu investieren, mein Geld endlich für mich arbeiten zu lassen, um langfristig auch ein Vermögen aufbauen zu können. Dir fehlen aber die richtigen Schritte, du weißt nicht so wirklich, wie du ins Tun kommst und die Angst hindert dich, dann melde dich doch bei mir unter www.investieredichfrei.de und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dir helfen kann. Ciao, bis zur nächsten Folge, deine Emilia.